Liebe Schwestern, liebe Brüder, Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Herz und eine Seele. Sagt einem das was? Ein Herz und eine Seele. Bitte? Sehr gut, 70er Jahre, genau. Roland, meine Altersliga. Ne? Jüngeren kennen das vielleicht nicht, 70er Jahre, ein Herz und eine Seele, Fernsehserie mit dem Ekel Alfred Tetzlaff und der naiven Else. Ja? Kennt ihr auch nicht? Ne? Naive Else, die war so naiv, ja. Naja, aber es war eine lustige Geschichte. Der alte Nörgler und dann sein Schwiegersohn, 68er Generation. Okay, ein Herz und eine Seele, sagt man aber manchmal auch, dass man sagt, wenn man zurückdenkt, irgendein Freund oder eine Freundin, wir waren damals ein Herz und eine Seele. Und das ist jetzt auch der Motto dieser Predigt, ein Herz und eine Seele. Das sage ich jetzt gleich am Anfang. Nicht, dass einer dann später wieder sagt, ja, ich wusste ja gar nicht, was der Armin, worauf er hinaus will. Also von jetzt gleich der Krimi, schon aufgelöst, die Lösung. Heute ein Herz und eine Seele. Letzten Sonntag war Pfingsten. Da hörten wir von Mike eine Predigt über den Heiligen Geist. Er hat ein bisschen angedeutet, welche merkwürdigen Erscheinungen es manchmal gab, vorsichtig ausgedrückt. Aber auch wie wichtig der Heilige Geist ist und was er alles Gutes bewirkt in uns. Und dass uns das nicht abhalten darf. Aber Pfingsten ist ja nun vorbei. Das war letzte Woche. Heute heißt der Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeitsfest, Dreifaltigkeitsfest. Hatten wir vorhin am Anfang. Aber wie ging es nach Pfingsten denn weiter? Wie ging es dann weiter mit den ersten Christen? Was ist mit den Jüngern passiert? Und die Apostelgeschichte, die gibt uns hier ganz, finde ich, ganz schöne, tolle Erklärungen, Ausführungen, wie es da damals zuging. Und im Kapitel 4 steht dieser Satz im Vers 32, ganz lapidar. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Jetzt mache ich schnell einen Bruch. Ich glaube, vor 3 Wochen stand ich auch hier und habe gepredigt zum Thema Kriegsende, vor 76 Jahren. Im zweiten Teil ging es dann um das Thema Dankbarkeit, Dankbarkeit für Frieden, für Wohlstand, für Freiheit in den letzten 76 Jahren. Ich habe ein bisschen einen Vergleich gezogen von damals und zu heute und auch zur heutigen Corona-Situation. Und ich versuchte einfach herauszuarbeiten, dass wir doch trotz aller Situationen heute Grund zur Dankbarkeit haben. Und dass wir ein freudiges Leben führen können, zumindest in unserem Land. Und diese Predigt, muss ich sagen, die hat erstaunliche Resonanz gefunden. Da kamen Leute auf mich zu, die waren begeistert, richtig euphorisch. Es gab aber auch andere Reaktionen. Die haben das abgelehnt, radikal. Die waren sogar empört über das, was ich gesagt habe. Und von daher, wenn ich jemanden verletzt habe mit dieser Predigt, bitte ich wirklich von Herzen um Entschuldigung. Ich möchte ja nicht verletzen. Und es tut mir leid. Ich wollte vielmehr zur Dankbarkeit ermutigen. Ich wollte aufzeigen, wie gut es wir haben. Okay, nun, aber jeder ist natürlich von uns auch anders gestrickt, anders disponiert. Und der eine kommt mit dem Corona-Situation gut zurecht und der andere, der tut sich extrem schwer oder hat massive Probleme. Und vielleicht konnte er auch meinen Gedanken nicht folgen. Aber einige Tage später, die Astrid von uns, wer WhatsApp hat, die verteilt ja jeden Tag einen Spruch aus der Bibel. Und ein paar Tage später hat Astrid den Spruch aus Habakuk 3, Verse 17 bis 18 verteilt. Und ich lese jetzt mal vor. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Und ich muss sagen, in dieser Zeit fühlte ich mich durch diesen Vers enorm gestärkt, weil der drückt eigentlich das aus, was ich auch ausdrücken wollte. Das ist ja ganz erschreckend hier. Kein Ertrag mehr, keine Früchte mehr, die Tiere sind nicht mehr da. Und trotzdem sagt der Habakuk, der lebte im Übrigen, der war kurz bevor die babylonische Gefangenschaft losging, er sagt, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ich denke, wir dürfen ja zu verschiedenen Themen in der Welt auch unterschiedliche Meinungen haben. Das ist auch ganz normal. Wir sind ja auch von Gott nicht alle gleich gestrickt. Wir sind nicht uniform. Wir sind ein Unikat, jeder von uns. Und darin liegt ja auch Reichtum. Das ist ja auch Vielfalt. Ja? Stellen wir vor, wir wären alle gleich. Wenn wir alle Klempner wären, wo ist der Elektriker? Ja? Oder wenn wir alle nur Prediger wären, wo ist der, der sich ums Geld kümmert? Oder um das Haus? Oder um andere Dienste? Oder um das Diakonische? Um das Soziale? Das ist ja eine Bereicherung, dass wir unterschiedlich sind. Und auch unser Wohlstand, den wir haben, auch im gesellschaftlichen Leben, wäre undenkbar, wenn wir alle gleich wären. Die Vielfalt der Gaben, die Vielfalt der Interessen, das bewirkt ja auch unseren materiellen Wohlstand. Und auch eine Gemeinde ohne verschiedene Gaben ist undenkbar. Und wir finden ja diese Gaben aufgezählt auch im Neuen Testament. Aber Vielfalt kann auch zu Verletzungen führen. Und wenn wir uns verletzen, dann müssen wir uns vergeben. Wenn etwas zwischen uns steht, müssen wir darüber reden. Denn auf keinen Fall darf Ärger, Zorn oder Ähnliches unsere Gemeinschaft stören oder gar zerstören. Wir dürfen dem Teufel, dem Widersacher, keinen Raum geben. Denn dieser hat kein Interesse an Einheit, er will Spaltung. Und von daher, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, sage ich nochmal, wer etwas gegen mich hat oder gegen das, was ich gesagt habe oder auch heute sage, dann möchte ich, dass wir ins Gespräch kommen. Vielleicht können wir es ja lösen im Gespräch oder vielleicht können wir es einfach auch stehen lassen. Wir müssen nicht, wie ich vorhin sagte, zu irgendeinem Thema, sei es in der Welt oder sogar biblisch, eine Meinung haben. Das ist nicht erforderlich. Luther selbst, er forderte zur Disputation auf. Das ist ja noch mehr als ein Gespräch. Disputation ist ein Streitgespräch. Aber wenn wir miteinander reden, können wir ja vielleicht danach auch gemeinsam ein Gebet sprechen und uns so auch wieder einen. Denn das Entscheidende ist, dass wir eins sind im Geist. Und wir müssen die Einheit im Geist suchen, im Geistlichen. Es muss trotz unterschiedlicher Meinungen zu manchen Themen, müssen wir doch eine geistliche Eins sein. Und was wäre denn, wenn ich im anderen eine Bereicherung sehen würde? Auch wenn er nicht so denkt wie ich, wenn er nicht die gleiche Meinung hat, aber eine Bereicherung, die mich vielleicht auch selber reflektieren lässt, wie meine Einstellung ist zu diesem Thema. Und ich stelle jetzt 5 Thesen auf. Ohne geistliche Einheit gibt es keine Gemeinschaft. Ohne geistliche Einheit gibt es keinen Frieden. Ohne geistliche Einheit gibt es kein glaubwürdiges Christsein. Die Thesen, die sind hierarchisch aufgebaut. Ohne geistliche Einheit gibt es auch kein christliches Zeugnis in der Welt. Kein glaubwürdiges christliches Zeugnis. Und ohne geistliche Einheit gibt es kein Wachstum der Gemeinde. Ich wiederhole nochmal. Ohne geistliche Einheit keine Gemeinschaft, keinen Frieden, kein glaubwürdiges Christsein und auch kein glaubwürdiges Zeugnis in der Welt. Und wenn wir keine Einheit haben, dann wird auch die Gemeinde, auch unsere Gemeinde nicht wachsen. Das sage ich einfach so. Denn, und ich beziehe mich auf die Apostelgeschichte, da können wir nachlesen im Kapitel 2, Apostelgeschichte, Kapitel 2, wenn man da nachliest, Kapitel 2, 42 folgendes, da ist eben auch wieder davon die Rede, wie sie eins waren. Materiell eins, okay, das haben wir jetzt, da tun wir uns schwer heutzutage, aber auch geistlich eins. Und da heißt es dann im Vers 47, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und das ist unmittelbar danach, das ist eine Folge der Einheit, dass Menschen zum Glauben kommen. Das müssen wir nicht erklären, wie das funktioniert, aber ich bin überzeugt, da kommen einfach Leute hier rein, wenn wir eins sind. Der Heilige Geist zieht sie zu uns. Und der Heilige Geist bewirkt dann auch, dass sie ihr Leben Jesus geben. Denn es heißt hier, der Herr tat hinzu. Und das heißt doch, sie haben Jesus als den Retter erkannt. Und das ist ja das Allerwichtigste. Jesus als Retter erkennen ist eine Folge der Einheit. Und Rettung, das muss das ultimative Ziel von allem sein. Jesus sagt mal zu Petrus, ich Menschenfischer sollst du sein. Wir sollen Menschen retten. Menschen sollen gerettet werden. Deswegen kam ja Jesus in die Welt. Sein Name heißt ja nicht umsonst, dass er der Retter ist. Und diese Rettungstat, die ja am Kreuz stattgefunden hat, die dürfen wir nicht behindern. Wir müssen das vielmehr in die Welt hinaustragen, so wie das eben Claudia und ihr Mann macht. Und wir dürfen doch nicht durch Zwistigkeiten und Animositäten und den mag ich nicht und solche Sachen diese Einheit zerstören und dadurch auch eben behindern, dass Menschen gerettet werden. Und das, was ich jetzt gesagt habe, das für mich zumindest ist, das ist fundamental. Das ist jetzt nicht irgendeine Botschaft von vielen in der Bibel. Das ist letztendlich das Fundament. Einheit ist das Fundament der Gemeinde. Und wenn ein Fundament zerrissen ist, dann kann man nicht drauf bauen. Und von daher, wir dürfen uns nicht entzweien über dieses oder jenes, ob jetzt Corona so oder so gesehen wird. Das darf doch unsere Einheit nicht erschüttern. Oder andere Dinge im Gemeindeleben. Jesus war das Thema Einheit enorm wichtig. Da gibt es ja im Johannesevangelium das sogenannte hohepriesterliche Gebet, Kapitel 17. In diesem hohen priesterlichen Gebet, da fleht er zu Gott. Da fleht er inbrünstig, eindringlich zu Gott. Und es geht hier um seine Jünger, die noch in der Welt leben. Und er betet, dass Gott sie bewahrt vor dem Bösen. Damit ist Satan gemeint. Und dass seine Jünger doch Gesandte sind in die Welt zum Zeugnis. Und wenn ich mich als Jünger bezeichne, dann bin ich gesandt in die Welt zum Zeugnis. Das ist unser ureigenster Auftrag. Christsein ist nicht nur für mich, damit es mir gut geht und damit ich bequem hier sitzen kann. Und wir Christen sollen von diesem allein wahren Gott und von Jesus Christus Zeugnis geben in der Welt und das heißt verkündigen. Und jetzt schaue ich mir mal den Vers 11 an. Da betet Jesus, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also wie Jesus mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist eins ist, eingangs erwähnt, so sollen auch wir eins sein. Und man kann Jesus nicht von Gott Vater trennen, man kann den Heiligen Geist auch nicht von Jesus trennen, damit sie eins seien gleich wie wir. Und ich lese weiter ab Vers 20, er sagt, bittet, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Und jetzt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und jetzt wieder, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ihr merkt, Jesus wiederholt sich hier in verschiedensten Schattierungen, aber es geht immer um das Thema Einheit untereinander, Einheit mit Gott. Und das gehört zusammen. Ich kann nicht mit Gott eins sein, wenn ich nicht mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester eins bin. Das geht nicht. Da machst du dir was vor. Vielleicht ist dieser Satz provozierend. Und das Ziel der Einheit ist, damit die Welt erkennt, dass sie Jesus brauchen und dass Jesus der Retter ist. Und diesen Auftrag dürfen wir eben nicht gefährden. Aber nicht nur hier spricht Jesus von der Einheit, schon im Kapitel 15 davor sagt er im Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und seine Liebe war allumfassend und sie war bedingungslos. Und diese Liebe, die führte ihn sogar bis ans Kreuz. Und im Vers 17, auch im Kapitel 15, wiederholt er sich nochmal und sagt, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ja, da wird er jetzt ganz deutlich, ja. Und Paulus hat im 1. Korintherbrief, im sogenannten Hohen Lied, ganzes Kapitel diesem Thema Liebe gewidmet. Ja, noch zum Schluss ein paar Worte zum Predigen überhaupt. Auch wenn wir, die wir hier predigen, den gleichen Text haben und das gleiche Thema haben, dann wirst du nie eine identische Predigt hören. Unser Herr bindet sich an die Menschen in der Verkündigung, aber jeder dieser Menschen hat seinen eigenen Stil, hat seinen eigenen Hintergrund und der Mike predigt anders als ich. Der Chip auch. Ne? Und der MM, der macht es wieder anders. Und die Astrid, ja, die hat auch wieder andere Eigenarten. Aber wir sollen bedenken, und da ist mir eine Stelle aus dem Thessalonicher Brief aufgefallen, da schreibt Paulus an die Thessalonicher im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, und er meint auch die Schwestern, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Und auch hier lebt im Frieden miteinander. Nun, ich habe jetzt hier kein Amt und ich stehe nicht da, damit ich stehe dir nicht vor und ich habe auch nicht das Recht, dich zurechtzuweisen, sage ich so. Aber, und das will ich schon sagen, ich arbeite an dir. Jede Predigt ist Arbeit. Ich meine jetzt nicht die Vorbereitung. Okay, ja, das meine ich nicht. Aber die Predigt hier im Gottesdienst, das ist Arbeit. Für mich ist das Arbeit. Denn ich will durch eine Predigt was erreichen. Und ich bin überzeugt, auch unser Herr will durch jede Predigt was erreichen. Ich will nicht nur, das zwar auch, dass das schöne 30, 40 Minuten sind, wo du nette Worte hörst, wo es dir gut geht. Ja, auch, das ist gut, das ist auch notwendig. Aber eine Predigt, wenn sie auf Gottes Wort basiert, die soll was bewirken. Die soll an uns arbeiten. Wenn ich diesen Begriff aus dem Thessalonicher Brief aufgreife. Und wenn jemand an mir arbeitet, zum Beispiel so ein Mediziner oder ein Physiotherapeut, ja, dann tut es mir gut, kann es mir gut tun. Manchmal kann es aber auch ein bisschen zwicken, wenn er kräftiger hinlangt, ja, oder es tut sogar weh. Von daher, eine Predigt kann unterschiedliche Ziele haben. Sie kann uns helfen, sie kann uns trösten, sie kann uns ermutigen. Eine Predigt kann aber auch mahnen und sogar warnen. Auf jeden Fall soll jede Predigt uns tiefer in die Gemeinschaft mit unserem Herrn führen. Sie soll uns helfen auf dem Weg der Heiligung, dass wir weiter, dass wir tiefer reinkommen. Unser Glaubensleben ist ja nie abgeschlossen. Heiligung ist nie abgeschlossen. Und sie soll uns jede Predigt auch tiefer den Willen Gottes vor Augen führen. Für uns und für unser Leben. Wie wir leben sollen. Ja, von daher, die letzte Predigt vor 3 Wochen, die sollte uns ermutigen zum Dank. Ermutigen, das Gut zu sehen, trotz aller Widrigkeiten. Denn aus einem dankbaren Herzen wird ein freudiges Herz. Das habe ich nirgends gelesen, aber da bin ich einfach überzeugt. Ich kenne keinen freudigen Menschen, wenn er nicht auch gleichzeitig dankbar sein kann. Ja? Dankbarkeit ist Voraussetzung für Glücklichsein. Und heute wollte ich jetzt nun mal dieses Thema Einheit aufzeigen. Ein Herz und eine Seele. Danach wünsche ich mir, dass wir danach trachten, dass wir das immer wieder neu in Angriff nehmen, ein Herz und eine Seele zu werden. Amen.